Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 298, 2. Korinther 1, 7-11.
Vertrauen im Leid, wie kann das Trost spenden?
Sie haben doch sicherlich schon einiges durchlitten in Ihrem Leben. Was hat das für Spuren in Ihnen hinterlassen? Bitterkeit? Verhärtung? Wut? Resignation? Betäubung, damit Sie nicht mehr daran denken müssen? Körperliche Wunden können häufig recht schnell verheilen, seelische offenbar nicht so schnell. Paulus hat nicht nur Körperliches, sondern vor allem auch seelisches Leid tragen müssen. In einem Brief schreibt er darüber, wie er damit umgegangen ist. Er schreibt das in seinem zweiten Brief an die Korinther im ersten Kapitel ab Vers 7. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und wir dachten, bei uns selbst zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unseretwillen Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. Ja, der zweite Korintherbrief, das ist ein Brief, in dem Paulus eigentlich seine Seele offenbart hat. Man muss dazu wissen, dass er vorher in Korinth, eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, dass er dort in seiner Abwesenheit massiv diffamiert wurde. Warum? Unter anderem, weil er ja so malträtiert wirkt durch sein ganzes Leiden, durch seine ganze Verfolgungserfahrung an so vielen Orten. Und damit ist ganz klar, er ist kein strahlender Held, kein Supermensch, der Verkünder eines wirkmächtigen Gottes. Ja, wenn er das wäre, dann wäre natürlich auch der Gott stark, aber offensichtlich ist dieser Gott nicht besonders stark, wenn er seinen Apostel derartig leiden lässt. Und damit ist er eigentlich kein legitimer Apostel nach dieser Logik. Ja, und er weiß, dass wenn man ihm nicht mehr glaubt, dass alles das, was er ihnen erläutert hat, was er ihnen nahebringen wollte, dass sie dann auch nicht mehr daran glauben können. Also hat er ein ganz dringendes Anliegen. Er hat um seine Gemeinde gekämpft. Er hat versucht, mit größter Deutlichkeit klarzumachen, dass er ein Apostel ist, aber nicht zum Zwecke dessen, dass er jetzt so diese Ehre hat und den Status, sondern dass dieser Gott, um den es geht, überhaupt nicht die Menschen stark macht im Sinne von unüberwindlich. Und da kann man ja Jesus in den Mittelpunkt rücken. Er, der eigentlich schwach zu werden gewillt war. Ja, es geht also eigentlich um diese Sorge, die er hat, dass sie ihr christliches Fundament verlassen. Er hat dann Titus dann mit einem Tränenbrief, so wird das dann genannt, dann in der Zwischenzeit auch zur Gemeinde geschickt und hat sehnsüchtig darauf gewartet, dass er mit einer positiven Nachricht zurückkommt, ist ihm dann entgegengereist und er bekam eine positive Antwort. Die Korinther haben begriffen, worum es geht. Und dann hat er diesen zweiten Korintherbrief geschrieben. Und da geht es um Hoffnung, da geht es um Leiden, da geht es um Trost, um Bedrängnis, um Vertrauen, um Errettung, um Fürbitte, um Dank, also lauter Worte, von denen wir doch meinen, dass die doch ganz klar wären. Naja, ob die so klar sind, werden wir gleich mal sehen, denn in dem Augenblick, wo diese Worte von einer christlichen Perspektive aus gemeint sind, bekommen sie doch durchaus eine andere Bedeutung. Und dann werden sie eher ungewöhnlich in der Art und Weise, wie sie gemeint sind. Fangen wir mal mit der Hoffnung an. Hoffnung, da denken wir, ja, das ist das, was man sich eigentlich wünscht und dass das auch ersehnt wird und hoffentlich klappt das auch bei geringen Wahrscheinlichkeiten. Hoffentlich kriege ich einen Lottogewinn oder so etwas, das wäre doch schön und vielleicht gibt's doch wenigstens noch eine kleine Chance. Diese Hoffnung ist nicht gemeint. Die ist so typisch, man kann sagen, weltlich. Es geht hier um einen tief vertrauenden Glauben. Und zwar der Glaube, dass der einzig Vertrauenswürdige dabei helfen wird, das Ziel zu erreichen. Das ist eine ganz andere Art von Hoffnung. Diese Hoffnung, die grenzt schon geradezu an Gewissheit, hat aber als Basis nicht eine Gewissheit im Sinne einer mathematischen Berechnung, sondern diese Hoffnung kommt aus einem Glauben, der mit innerster Sicherheit weiß, dass dieses Ziel erreicht werden kann, dass diese Hoffnung begründet ist und dass der Sieg des Guten durch den Guten auch wirklich erreicht werden kann. Also ein ganz anderer Begriff von Hoffnung. Tja, Leiden. Was ist Leiden? Ganz allgemein ist das klar. Jeder Mangel, jeder Verlust, jede Not, jede Last, jeder Schmerz, alles das ist Leiden. Und das ist, man kann sagen, typisch für die menschliche Existenz. Irgendwie leidet jeder. Der eine leidet daran, dass er zu wenig Haare auf dem Kopf hat. Die andere leidet daran, dass sie zu schmale Lippen hat. Die müssten ein bisschen schöner werden. Dann gibt es natürlich das Leid, wenn man geliebte Menschen verloren hat. Existenzielle Not, unter der man leidet. Schwere Krankheit, klar. Hier aber geht es dem Paulus erst einmal vorrangig um das Leiden um Christi willen. Denn er spricht immer davon, dass wir, wenn wir bereit sind, um seinetwillen zu leiden, dass dieses Leiden mit ihm verbunden ist. Er war bereit, für uns zu leiden. Wir sind bereit, für ihn zu leiden. Das ist diese Teilhabe am Leid Christi, wie Paulus das formuliert. Was ist das denn? Eigentlich ist das gar nichts anderes als ein Mitarbeiten, ein Mittragen seiner Liebesarbeit. Es ist eine Tatsache, dass eine echte Liebesarbeit immer, ich betone nochmal, immer mit Leiden verbunden ist. Ja, warum denn? Einmal. Liebe engagiert sich für das Wohl derer, die sie liebt. Das ist klar. Also für das Wohl der geliebten Menschen. Und damit hat Liebe ein ganz tiefes Mitgefühl. Und Mitgefühl bedeutet immer, dass man am Schicksal derer, die man liebt, mitleidet. Also ist das ein unvermeidlicher Leidensprozess. Wer liebt, leidet an allem, was denjenigen oder diejenigen betrifft, die die Liebe ergriffen hat. Und zweitens, Liebe ist engagiert. Sie engagiert sich mutig für alles, was Wahrheit genannt werden kann. Und sie engagiert sich auch gegen das, was Lüge bedeutet und was Ungerechtigkeit bedeutet. Sie ist also eigentlich von innen heraus mutig. Und was ist die Konsequenz dessen? Ablehnung. Eine Welt, in der die Lüge eigentlich zur Selbstverständlichkeit geworden ist, die zur Macht gehört und zu Einfluss gehört und zu den Vorteilen der Menschen gehört, ist das klar, dass man, wenn man sich für die Wahrheit wirklich einsetzt, dass man abgelehnt wird von denen, die die Lüge bevorzugen. Und so eine Ablehnung kann bis zur Verfolgung gehen. Und Christen in dieser Welt werden reichlich verfolgt. Nicht gerade hier in diesem Land, aber in vielen anderen Ländern. Man kann sagen, eigentlich ist, sobald man sich christlich ernsthaft von innen heraus engagiert, die Ablehnung geradezu garantiert. Ja, Matthäus 16, 24, wenn Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Folge mir, sagt er, und nehme sein Kreuz auf sich. Sein Kreuz, also. Wir können nicht sein Kreuz auf uns nehmen, also Jesus Kreuz, sondern unser eigenes Kreuz müssen wir auf uns nehmen. Und das ist Liebesarbeit. Das ist das Kreuz. Das ist das Leiden. Ja, und dann spricht Paulus hier ja vom Trost. Tja, Trost ist auch so ein Begriff. Trösten. Häufig ist das so eine Art von formelhaftem Geschwätz. Ach, es wird alles wieder gut, alles wird wieder gut. Irgendwie so, dass man jemandem suggeriert, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Das ist natürlich kein wirklicher Trost. Trost ist etwas außerordentlich Konkretes. Also etwas wie eine strömende reale Kraft. Eine Kraft, die stärkt, die heilt, die einen Menschen von innen heraus stabilisiert, die auch richtig wirksam wird. Und zwar wo? Am Quellpunkt unseres Lebens. Das, was wir so üblicherweise Herz nennen. Also Trost ist etwas, was zu Herzen geht, was auch im Herzen stärkend wirkt. Trost ist eine geradezu substanzielle Kraft. Es ist die direkt wirkende Liebe, ohne diese formalisierende Beschwichtigungsritualisierung, die ja normalerweise eigentlich nur den Versuch macht, irgendwie das Denken zu manipulieren. Denk dir doch nicht, dass alles so schlimm ist, es wird doch sicherlich wieder gut werden. Das hat mit Trost nichts zu tun. Trost ist substanziell. Und interessanterweise ist Trost eigentlich für jemanden, der im Leid erst einmal gefangen erscheint, auch geradezu überraschend. Man kann sagen, staunenswert. Aber es ist ganz unmittelbar. Trost schafft innere Sicherheit und Geborgenheit in unserer Mitte. Und das sogar dann, wenn wir Sorgen haben. Also die Sorgen bleiben in der Peripherie. Man kann in der Mitte getröstet sein und trotzdem sich sorgen. Aber die Sorgen zerfressen nicht das Innere unseres Gemüts. Paulus macht ja hier in seinem Brief ja so Andeutungen. Andeutungen von den Bedrängnissen, die er erlebt hat. Und das waren extrem schwere Bedrängnisse. Bedrängnisse, die weit über seine eigene Kraft hinausgingen, die geradezu zum Verzweifeln waren, die so aussichtslos waren, dass er so etwas wie eine Todesgewissheit gespürt hat. Also nichts von, ja, ich bin immer sicher und ich werde immer, alles wird immer gut werden. Nein, er war auch wirklich abgrundtief verzweifelt. Aber dann sagt er, wozu das diente. Und jetzt kommt etwas Seltsames. Es diente offensichtlich dazu, diese Selbstgewissheit, die er vielleicht noch hatte. Er hat schon so viele Probleme gelöst, er hat schon ganz anderes durchgestanden, das wird er jetzt auch schaffen. Das ist ja immer so eine Art von, dass ich mir sage, das schaffe ich schon, ich bin stark genug, das zu bewältigen. Das ist ja die typische Art und Weise der Selbsttröstung, wo wir uns dann im Grunde genommen versuchen, irgendwie Mut zuzusprechen. Aber diese Selbstgewissheit ist eigentlich wahnhaft. Woher sollen wir denn die Gewissheit überhaupt hernehmen, dass wir die Probleme, die auf uns zukommen, die auch bis in die tiefsten Abgründe führen kann, dass wir die bewältigen? Aber wenn wir sie loslassen, dann haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, unser Vertrauen in diese eigene Kraft, die wir haben, auch einmal aufzugeben, um nämlich dann ganz radikal und richtig vollständig, total also, alles auf den Gott zu setzen, der als einziger uns wirklich von innen heraus helfen kann. Das Vertrauen, er wird mich erretten. Entweder schon äußerlich hier in dieser Welt oder wenn hier nicht, aber auf alle Fälle in der anderen Welt. Das heißt also, wir können uns absolut auf seine Rettung verlassen. Er wird uns helfen. Das heißt, gerade diese extreme Form von Bedrängnis, sie hilft, jede Einbildung aufzugeben, sich, dass man da selber die Kraft dazu hat, sich also noch radikaler auf ihn zu werfen. Das ist wie eine Art von Materialprüfung. Ja, dass in dem Augenblick, wo die Last wirkt, hat man ja zwei Möglichkeiten. Man kann verzweifeln und im Verzweifeln steckt der Zweifel. Also man kann daran zweifeln. Man kann also an Gott zweifeln oder ihn erst recht ergreifen. Ihn also noch mehr festhalten, noch radikaler, sich einzig auf ihn zu verlassen. Und Paulus sagt ganz deutlich, jedes Mal ist das Vertrauen von ihm noch fester geworden, noch klarer, noch eindeutiger. Eine seltsame Perspektive, ja. Ja, und dann spricht er von der Fürbitte. Er schlägt vor, sich wechselseitig zu helfen durch Fürbitte. Aber wie ist denn Fürbitte überhaupt wirksam? Können wir denn durch eine Fürbitte Gott zu etwas bewegen, was er sonst nicht machen würde? Nach dem Motto, hier, wach mal auf, mach das doch mal. Das ist eine ziemliche Anmaßung. Können wir die Kraft, mit der Gott andere Menschen in irgendeiner Weise rettet, durch unsere Fürbitte verstärken? Können wir sie also noch wirksamer werden lassen? Auch das ist absurd und eine Anmaßung. Gott ist in seiner Hilfe niemals unvollständig. Er ist immer vollständig. Aber es gibt etwas, was wir immer übersehen. In Johannes 15, Vers 12 sagt das Jesus. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Jesus legt also größten Wert auf unsere Verbundenheit. Eine Verbundenheit, die aus ihm kommt, aus seiner Liebe kommt und die mit ihm zusammen wirksam wird. Das ist dasjenige, was man Leib Christi von Paulus her betrachtet nennt, dass wir miteinander verbunden sind, mit ihm als Zentrum. Deswegen ist Fürbitte, wahre Fürbitte, überhaupt kein leeres Gebetsritual, so nach dem Motto, wenn ich jetzt ganz besonders fromm oder meinetwegen auch frömmelnd bete, dann wird Gott erst recht dazu bewegt und wenn ich das ihm anders sage, dann wird er sagen, nee, so hätte ich es nicht gerne. Das ist unfassbarer Unsinn. Es geht nämlich um was ganz anderes. Es geht um unsere Liebesarbeit für andere. Und unsere Liebesarbeit, dass wir ein Bedürfnis aus dem Herzen heraus entwickeln dafür, dass Menschen geholfen wird, dass sie Unterstützung bekommen, dass wir uns das zutiefst wünschen. Das ist Liebesarbeit. Und das ist keine formale Bitte, um die geht's nicht. Es ist völlig egal, wie wir darum bitten. Entscheidend ist, dass dieser Herzenstrom unseres innersten Wunsches wirksam werden kann. Er wird dadurch wirksam, dass Gott es aufgreift und dass er unsere Liebe so zu seiner Liebe hinzufügt, dass der Strom des Trostes, der von ihm kommt, dadurch, dass er unsere persönliche Liebe da hineinfügt, noch persönlicher wird. Das heißt, es entsteht so etwas wie eine Verbundenheit. Unsere Fürsorge wirkt, aber sie wirkt als Qualität, nicht als Menge, dass jetzt Gott dadurch fürsorglicher wird, weil wir jetzt eine derartige Fürsorge entwickeln, sondern er mischt unsere persönliche Fürsorge in seine Fürsorge, damit der Betreffende die Gemeinschaft derer, die ihn lieben oder sie lieben, spürt. Dass wir also noch mehr miteinander verbunden sind, dass wir uns noch mehr lieben, dass also dadurch diese Erfahrung der Verbundenheit in der Not auf der einen Seite und in der Fürsorge auf der anderen Seite, dass die verstärkt wird. Das ist die direkte Erfahrung einer Fürbittenwirksamkeit, die dadurch möglich wird. Der Betreffende spürt, dass er nicht allein ist. Und dass letztendlich ganz in der Tiefe nicht nur Gott für ihn jetzt da ist, sondern auch seine Freunde und Freundinnen, all diejenigen, die jetzt für ihn bitten. Das ist dieses Gefühl, ich bin nicht alleine. Sie sind alle für mich da. Und diese Wirksamkeit, die hat eine Wirkung, nämlich Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass wir so verbunden miteinander lieben dürfen. Und das stärkt natürlich auch die wechselseitige Beziehung völlig über Raum und Zeit hinweg. Was ist jetzt die Botschaft dieses Briefes an uns? Einmal ganz simpel, Schwäche oder Schwachsein, das ist überhaupt kein Zeichen von Minderwertigkeit. Erst recht kein Zeichen irgendeiner göttlichen Strafe. Denn entscheidend ist, dass nicht das Leiden uns prägt. Das ist sozusagen die Traumatheorie, dass wir ganz unerbittlich durch das Leiden traumatisch geprägt werden, sondern unsere Reaktion, unsere Antwort auf das Leiden ist entscheidend. Das prägt uns in Wirklichkeit. Und wenn man jetzt sich anschaut, dass zum Beispiel die sogenannten Loser verachtet werden, weil die sind ja schwach oder die halten es nicht aus oder die wissen nicht, wie man sich helfen kann, das ist ja nichts anderes als der Ausdruck eines absurden Glaubens an die eigene Kraft. Ja, dann werden diejenigen, die keine Loser sind, werden bewundert, aber es gibt ein unerbittliches Gesetz. Man kann jeden Menschen, jede Nation, jeden sogenannten Herrscher und all diejenigen, die jetzt mal so richtig vermeintlich zu den Gewinnern und zu den Starken zählen, einfach mal biografisch genau verfolgen. Letztlich scheitert jeder auf eine ganz erbärmliche Art und Weise. Jeder, wirklich jeder, immer. Und je größer die Einbildung ist, desto tiefer ist der Fall. Da gibt es keinen Ausweg. Es gibt keine Möglichkeit, jetzt irgendwie großartig zu bleiben. Jeder muss erfahren, dass er letztendlich nicht großartig ist. Und das ist für diejenigen, die sich besonders narzisstisch gebärden, natürlich auch besonders schlimm. Und es gibt in der Situation nur einen einzigen Ausweg. Das hat Jesus so wunderbar formuliert. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir überhaupt zu ihm wollen, gerade dann, wenn wir leiden und erst recht natürlich in der Situation, wo wir leiden, weil wir ihm nachfolgen wollen, dann ist Trost und Stärkung garantiert. Das ist dasjenige, was Paulus hier mitteilen will, für jeden von uns. Aber wir wissen, das ist gar nicht so einfach, weil da muss nämlich erst einmal etwas zusammenbrechen. nämlich so etwas wie eine demütigende und demütige Einsicht in die eigene Schwäche. Und das ist viel, viel schwieriger. Denn die übliche Reaktion ist dieses wütende Aufbäumen, dieser Hass, den man dann gegenüber den Schuldigen hat, entweder der Gesellschaft oder den Nachbarn oder dem Chef oder dem Schicksal oder letztendlich Gott. Und diese Wut selber, die prägt dann die Menschen. Es ist zwar sehr seltsam, aber es ist unbedingt wahr. Leid kann unser Vertrauen in Gott stärken. Wenn wir gerade durch die Erfahrung des Leides letztlich unseren Wahn an Selbstbestimmtheit loslassen. Und wenn wir bereit sind, unser Schicksal nicht mehr nur absolut durch unseren Eigensinn zu bestimmen und zu glauben, wir hätten das total in der Hand. Der Trost, von dem Paulus hier redet und der wirklich ganz substanziell und elementar ist, der beseitigt nicht einfach das Leid. Wenn wir diesen Trost erfahren, dann ist nicht das Leid verschwunden, sondern dieser Trost stärkt unser Vertrauen in seine Liebe von ganz von innen heraus, macht dieses Vertrauen so stark, dass wir viel, viel leichter in der Lage sind, das Leid zu tragen. Und dann gilt das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Selig sind, die das Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.